herzlich willkommen zum Podcast der Fürstfugger Privatbank. Und heute ist bei mir zu Gast Marco Behring, er ist Bereichsleiter Asset Management der Bank. Herzlich willkommen, Herr Behring.
Herr Engelmann, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Mit Marco Behring möchte ich heute gern darüber sprechen, wie sich mit zunehmendem Alter die Erwartungen an das eigene Vermögen so ein bisschen verändert. Denn zugespitzt könnte man ja vielleicht sagen, so von der Zunahme zur Entnahme. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Denn wir lesen ja jeden Tag von unserem starken demografischen Wandel. Wir werden alle nicht jünger. Viele Menschen treten in den Ruhestand ein. Man spricht von der alternden Gesellschaft. Auf jeden Fall, da ist was im Gange und da bewegt sich auch was in der Gesellschaft. Das betrifft natürlich auch viele vermögende Privatkunden. Ich würde ganz gerne mal mit Herrn Behring heute darüber sprechen, wie verändert dieser Übergang eigentlich auch die Erwartungen an die Vermögensentwicklung und vielleicht auch die Erwartungen an Sie als die beratende Bank?
Ja, Herr Engelmann, tatsächlich sehr gute Frage und eine sehr gute Beobachtung. Wir stellen ja wirklich in Gesprächen mit unseren Kunden ja letzten Endes ein verändertes Sentiment fest. Und das ist jetzt vor allem ein Trend, der sich ja im Endeffekt so die letzten 3-4 Jahre verstärkt etabliert hat. Und man könnte sagen, ja, der Fokus, der hat sich schlicht und ergreifend verschoben. Früher stand dann, ja, sag mal, stand eher im Vordergrund, wie baue ich Vermögen auf? Wie erhöhe ich meine Rendite? Wie optimiere ich meinen Vermögensaus- und Aufbau? Das waren so die bestimmten Themen. Und heute, da ist es so, dass wir tendenziell eher andere Fragen hören. Da hören wir Fragen, da geht es dann eher darum, wie kann ich mein Vermögen nutzen, um beispielsweise meinen Kindern oder meinen Enkel irgendwas Gutes zu tun. Beispielsweise der Enkel zieht für ein Studium frisch in eine andere Stadt, kann ich da die Miete bezahlen, kann ich den irgendwie unterstützen oder kann ich mir selber einen Luxus gönnen? Und ganz wichtig, kann ich das tun, ohne dass meine Vermögenssubstanz irgendwann aufgebraucht ist? Viele unserer Kunden, die sind natürlich, stehen am Übergang zum Ruhestand oder haben den Übergang schon hinter sich oder die haben ihr Unternehmen verkauft oder planen das zu verkaufen. Und in genau dieser Phase, da verändert sich die Perspektive, vor allem die Perspektive auf den Kapitalmarkt fundamental. In der Ansparphase, da verzeiht der Kapitalmarkt ja vieles. Das ist ja dann eigentlich gar nicht schlecht, wenn es dann mal runtergeht. Da freut man sich. Rückschläge sind da ja sogar gut, weil man dann nochmal günstig in den Markt reinkommt. Aber in der Endsparphase, da kehrt sich diese Logik komplett um. Da wird aus Volatilität letzten Endes Unsicherheit und Rendite ist Lebensqualität. Und wenn dann plötzlich Volatilität da ist, dann ist das eine im Zweifelsfall Gefahr auch für die Lebensqualität. Und ja, deshalb verändert sich selbstverständlich auch die Erwartungshaltung an uns als Bank. Es geht nicht mehr so sehr um Performance. Klar, Performance ist nach wie vor wichtig, aber es geht vor allem um Struktur, es geht um Planbarkeit, es geht um Begleitung und vor allem geht es um Begleitung in eben genau dieser sehr besonderen Lebensphase, in der sich eben auch viele unserer Kunden befinden.
Ja klar, dieser lange Anlagehorizont, von dem man dann in der vorherigen Lebensphase oft spricht und sagt, ach, da kann man schon mal auch eine bisschen kritische Phase aussitzen, der verkürzt sich ja dann in einer gewissen Weise und das heißt, Fehler spürt man dann ein bisschen stärker. Und mit diesem demografischen Phänomen der etwas alternden Gesellschaft und Vermögensaufbau und dann Übergang zum Vermögensabbau, da sind wir nicht ganz allein, das betrifft da eigentlich ja, auch andere Länder und Menschen in anderen Ländern. Das ist die Situation ähnlich. Insofern würde mich mal interessieren, gibt es da eigentlich sowas wie, ja, wie soll man sagen, so eine allgemeingültige Regel oder vielleicht wissenschaftlich untersuchte Regeln dazu, was man da jährlich eigentlich aus seinem Vermögen entnehmen kann? Sie haben es vorhin gesagt, eben ohne es zu verbrauchen. Gibt es da so eine Korrelation?
Ja, also in den USA wird eine Studie sehr, sehr häufig immer zitiert. Das ist die Trinity-Studie. Und diese Trinity-Studie, die versucht im Kern eine sehr praktische Frage zu beantworten, nämlich genau die Frage, die wir vorher schon angesprochen haben. Und zwar, wie viel kann ich jährlich aus meinem Vermögen entnehmen, ohne dass ich nach 30 Jahren vor einem leeren Depot stehe? Das ist im Wesentlichen das, was diese Trinity-Studie versucht zu beantworten. Oder um es auf die Lebensrealität unserer Kunden runterzubrechen, wie viel kann ich jährlich entnehmen, um zum Beispiel meine Kinder oder meine Enkel zu unterstützen, mir selber einen Luxus zu gönnen und ohne dass das langfristig letzten Endes meine Vermögenssubstanz gefährdet. Und um genau diese Frage zu beantworten, haben die Autoren dieser Studie sich US-Kapitalmarktdaten angeschaut, haben sich die Kursentwicklung von Aktien angeschaut, die haben sich die Kursentwicklung von Staatsanleihen angeschaut und das über viele Jahrzehnte hinweg. Und konkret wurde in dieser Studie simuliert oder angeschaut, analysiert, was passiert wäre, wenn jedes Jahr ein fester Prozentsatz aus dem Portfolio entnommen worden wäre und das inflationsangepasst. Und das
Da bin ich
bekannt.
jetzt aber auf die Aktienquote gespannt, was da mit der da gerechnet wird.
Die habe ich auch tatsächlich noch im Petto. Das ist tatsächlich vielleicht auch relativ kontraintuitiv. Das bekannteste Ergebnis dieser Trinity-Studie ist ja diese 4%-Regel. Und die sagt ja im Endeffekt aus, man kann 4% des Vermögens im Jahr entnehmen und das fortfolgend inflationsangepasst die Folgejahre auch. Und hatte dann, und das ist jetzt das Spannende, historisch eine gute, teils sogar sehr, sehr gute Erfolgswahrscheinlichkeit, dass dann das Vermögen nach 30 Jahren nicht komplett aufgebraucht war. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, nämlich die Aktienquote. Die Aktienquote, die Autoren dieser Studie durchgetestet haben, das waren mehrere. Ich habe jetzt mal zwei Daten mit dabei, die ganz interessant sind. Bei einer Aktienquote von 75% und einer Entnahme von 4% lag die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass am Ende dieser 30 Jahre noch Geld übrig war, bei 98%. Das Vermögen also war nach 30 Jahren zwar noch was da. Und bei einer Aktienquote von 50%, da lag die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 95%, dass nach 30 Jahren noch was da war. Und das muss man jetzt mal auf sich wirken lassen. Das finde ich ganz interessant, dass tatsächlich bei Entnahmen von 4% pro Jahr letzten Endes nach 30 Jahren noch was da war. Weil interessant wird es vor allen Dingen, wenn man sich das mal konkret mit einer konkreten Zahl anschaut. Nehmen wir mal 1 Million Euro Vermögen. 4% daraus sind 40.000 Euro, das sind 3.333 Euro im Monat. Und unterstellen wir jetzt mal die Aktienquote von 75% bei einer Rentenquote von 25%, dann zeigt die historische Simulation, dass nur in 2% der Fälle nach 30 Jahren die Million vollständig aufgebraucht gewesen wäre. In 98% der Fälle war von der Million sogar noch was übrig. Wenn Sie die 40.000 Euro mal 30 rechnen, haben Sie über den Gesamtzeitraum hinweg sogar 1,2 Millionen entnommen. Und das ist doch eine tolle Aussage. Das ist eine sehr beruhigende Aussage vor allem. Die zeigt vor allem unseren Kunden, dass man keine Angst vor dieser Endsparphase haben muss.
Ich komme mal wieder auf meine Aktienquote, denn die braucht es ja offenbar, denn ich nehme mal an, man müsste postulieren, dass eben die entsprechende Aktienentwicklung oder Entwicklung im Aktienmarkt höher ist, um diese 4% natürlich auch nicht überzukompensieren, sodass am Ende tatsächlich noch was da ist. Ne? Denn eigentlich Entnahme und Vermögenszuwachs ist ja eigentlich, begrifflich ist das ja eigentlich schon fast Gegensatz. Also ich nehme ja was weg, aber trotzdem das, was ich da habe, das wächst immer noch stärker als das, was ich entnehme. Trifft die Studie dazu auch eine Aussage? Also ob sich das Vermögen trotz der Entnahme, also Sie haben es ja gerade eben angedeutet, und warum sich das dann trotzdem noch vermehrt hat?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe ja also gut auch aufgepasst. Ich habe ja vorhin von nicht vollständig aufgebraucht gesprochen. Und das heißt ja jetzt richtigerweise noch lange nicht, dass dann am Ende komfortabel viel übrig geblieben wäre. Und genau deshalb hat jetzt die Trinity-Studie das auch sich angeschaut. Also die hat sich nicht nur die Erfolgswahrscheinlichkeit angeschaut, sondern in der Studie hat man sich dann auch angeschaut, wie war denn eigentlich dann der Endwert nach diesen 30 Jahren, wenn man beispielsweise 4% Entnahme hatte oder 3%. Und schauen wir das mal mit realen Daten uns an. Wenn man jetzt ein Portfolio nimmt, unterstellen wir wieder die Aktienquote von 75% und die Rentenquote von 25% und eine Entnahme von 4%. Wie oder wo lag da im Mittel der Endwert bei der Trinity-Studie? Jetzt nehmen wir mal wieder die Zahl von vorhin, 1 Million Euro. Man hat 4% Entnahme, also nimmt jedes Jahr 40 1.000 Euro raus, also über die Gesamtzahl von 30 Jahren 1,2 Millionen. Jetzt Frage zurück an Sie, Schätzfrage ganz gemein. Schätzen Sie mal, Herr Engelmann, war dann am Ende dieser 30 Jahre im Mittel über 1 Million übrig oder unter 1 Million?
Ja, jetzt erwischen Sie mich natürlich an meiner schwächsten Stelle, dem Kopfrechnen, aber ich nehme an, es müsste wahrscheinlich im Mittel über 1 Million übrig geblieben sein, denn ansonsten hätte man ja viel mehr aufholen müssen und das würde die durchschnittliche Performance dann gar nicht mehr hergeben.
Aus Ihnen wäre ein guter Banker geworden, Herr Engelmann. Exakt richtig. Also, es ist richtig, am Ende, obwohl man jedes Jahr 40.000 entnommen hätte in dieser Konstellation bei 75% Aktienquote, 25% Rentenquote, war im Mittel, und das, da muss man sich festhalten, das ist sehr faszinierend, das Achtfache dessen da. Also am Ende der 30 Jahre hatte man, obwohl man über die Gesamtsumme 1,2 Millionen entnommen hat, man ist gestartet mit 1 Million, sogar 8 Millionen Vermögen noch. Und auch das ist jetzt wiederum eine sehr, sehr schöne Sache, die natürlich einen beruhigen kann.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs haben Sie den Begriff kontraintuitiv verwendet. Und das ist etwas, das hängt bei mir noch so ein bisschen im Kopf. Denn gerade wenn man jetzt darüber spricht, ich muss im Kapitalmarkt auch aktiv spielen, ich brauche eine gewisse Rendite, damit ich überhaupt was abziehen kann und trotzdem mein Vermögen nicht komplett aufbrauche. In den Köpfen vieler Anleger passt das aber gar nicht so zusammen. Also Aktie ist gleich spekulativ, und ich will doch aber was, was ein bisschen, ja, mehr Planungssicherheit gibt. Wie passt das für Sie zusammen?
Das ist ja auch eine sehr wichtige Frage. Also, und ich gebe Ihnen natürlich absolut recht. Also viele Anleger verbinden mit einer höheren Aktienquote letzten Endes auch stärkere Schwankungen. Und das stimmt auch, es ist so. Also Aktien sind volatiler als Anleihen. Aber wenn wir uns jetzt die historischen Daten aus der Trinity-Studie anschauen, dann zeigt sich letzten Endes ein ziemlich interessanter Zusammenhang. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit für einen Substanzverlust, die steigt nicht mit einer höheren Aktienquote, sondern eher mit einer höheren Rentenquote. Bei einer initialen Entnahme von 4%, wenn wir mal wieder das Beispiel mit den 4%, da lag die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einem Portfolio, das zu 100% in Renten investiert ist, in der Trinity-Studie bei nur 20%. Das heißt, in 80% der historischen Fälle wäre dann am Ende der 30 Jahre gar kein Geld mehr übrig gewesen, wenn man komplett in Anleihen investiert gewesen wäre. Sobald man anfängt, letzten Endes Aktien beizumischen, dann steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Erkenntnis aus dieser Trinity-Studie. Und um es vielleicht jetzt noch abzurunden, die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist, gibt es denn eigentlich dann ein ideales Mischverhältnis zwischen Aktien und Anleihen? Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, das ist sozusagen der Sweet Spot? Und ja, das gibt's, wenn man sich die Studie durchliest, die lag historisch tatsächlich der Sweet Spot, also die ideale Konstellation, wo man sagt, hat man eigentlich die höchsten Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass dann am Ende der 30 Jahre noch Substanz da ist. Da lag die Aktienquote, also der Sweet Spot der Aktienquote da zwischen 50 und 75%. Weil in diesem Bereich die Balance zwischen Wachstum und Stabilität letzten Endes die günstigste ist für nachhaltige Entnahmen.
Also ist letztlich zu defensiv dann auch wieder riskant, wenn man so sagen kann. Ne? Eigentlich schon. Ne? Ja. Jetzt müssen wir allerdings nochmal darauf hinweisen, dass die Daten, von denen wir jetzt gesprochen haben und diese Studie, die Sie auch erwähnt, die Trinity-Studie, da handelt es sich um eine Studie aus den USA. Also es sind US-amerikanische Daten. Und natürlich stellt sich da die Frage, inwieweit sind solche Aussagen dann auch auf deutsche beziehungsweise auch auf europäische Rahmenbedingungen übertragbar? Ich denke da allein mal an die steuerliche Betrachtung, die ja sicherlich in Deutschland wieder eine ganz andere ist als in den USA.
Ja, also diese Frage, die haben wir uns bewusst auch gestellt, weil wir natürlich genau auch diese Konstellation gesehen haben. Und ja, die Frage ist ja ganz klar, lassen sich die Ergebnisse aus der Trinity-Studie, die wir in den USA gesehen haben, auch auf deutsche Rahmenbedingungen letzten Endes übertragen, nachvollziehen. Und deshalb haben wir unsere eigenen Analysen gemacht. Und zwar auf Basis von europäischen Kapitalmarktdaten und eben auch, wie Sie schon gesagt haben oder gefragt haben, auch eben genau unter Berücksichtigung der deutschen Steuerrealität, insbesondere der Abgeltungssteuer und auch on top, das ist auch wichtig, eben auch unter Berücksichtigung der historisch beobachteten Inflation eben in Deutschland und im Euroraum. Und was haben wir rausbekommen? Naja, die erste wichtige Erkenntnis, auch unter diesen Bedingungen, also sprich auch unter den deutschen, europäischen Bedingungen, da hätte eine Entnahmerate von 4% über einen Gesamtzeitraum von 30 Jahren historisch funktioniert. Klar, wir reden hier immer nur über historische Werte, das ist halt in der Vergangenheit, aber es beruhigt eben nun mal. Das heißt aber, um jetzt vielleicht nochmal auf die 4% und auf unsere deutsche Studie zurückzukommen, das heißt, dass unter Berücksichtigung der europäischen Inflationsphasen und unter der Abgeltungssteuer diese Entnahmerate von 4%, also auch in Europa, funktionieren würde. In der praktischen Beratung ist es allerdings so, dass wir uns wohler fühlen, wenn wir nochmal eine zusätzliche Sicherheitsmarge einbauen, also sprich die Entnahmerate jetzt nicht bei 4% liegt, sondern eben entsprechend ein Stück weit drunter.
Können Sie es vielleicht an ein paar Beispielen erläutern?
Ja, also sehr gerne. Ich habe ja vorhin gesagt, wir fühlen uns relativ wohl mit Entnahmeraten, die zwischen 3 und 3,5% liegen. Und mit diesem Korridor hätte man historisch trotz der Abgeltungssteuer im deutschen Steuerraum letzten Endes eine vollständige Erfolgswahrscheinlichkeit über 30 Jahre erreicht. Und um vielleicht das ist mal mit realen Daten zu beantworten, mit einer Aktienquote von 75% hätte man im Mittel trotz einer Entnahme von 3,5% aus 1 Million nach 30 Jahren 3 Millionen gehabt. Und da wäre die Erfolgswahrscheinlichkeit, also sprich, dass am Ende noch was da war, auch bei 100% gelegen. Und mit einer Aktienquote, die bei 50% lag, da hätte man im Mittel trotz einer Entnahme von auch da wieder 3,5% aus 1 Million Euro nach 30 Jahren 2 Millionen Euro gehabt, also auch da relativ erfreulich. Und auch da lag die Erfolgswahrscheinlichkeit in der europäischen Analyse bei 100%.
Ich fasse mal etwas verkürzt zusammen. Also Entnahmen von bis zu 4% waren historisch meist tragfähig, wären sogar auch unter deutschen Bedingungen 3% fast immer drin gewesen eigentlich. Und in vielen Fällen ist das Vermögen trotz der Entnahmen sogar weiter gewachsen. Klingt da eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein. Wo ist denn da der Haken dran?
Ja, exakt. Nee, Sie haben es erkannt. Natürlich gibt es auch in dieser Konstellation einen Haken. Gerade wenn man sich jetzt die Fälle anschaut, also diese 5% Fälle, also wenn man jetzt die US-Studie sich ansieht, und da haben wir ja die Konstellation, dass Erfolgswahrscheinlichkeiten zwischen 98 und 95% genannt werden. Da gibt es aber natürlich immer noch Fälle, wo es nicht geklappt hat. Und das sind dann eben die 2, 3, 4, 5% Fälle, in denen es nicht geklappt hat. Wenn man sich die genauer anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich immer am Sequenzrisiko liegt.
Ganz kurz zwei Sätze, Sequenzrisiko, was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also kurz gesagt, ein Sequenzrisiko meint die Reihenfolge der Renditen. Und genau hier liegt das Problem. In der Ansparphase, das hatten wir ja auch vorhin auch schon, ist es relativ egal, ob schwächere Jahre am Anfang kommen oder am Ende auftreten. Man investiert einfach weiter, man hat Zeit. Aber in der Entnahmephase, da ist es anders. Wenn gleich zu Beginn des Ruhestandes stärkere Marktverluste auftreten und gleichzeitig Kapital entnommen wird, dann entsteht so ein doppelter Effekt. Das Vermögen sinkt eben aus zwei Gründen. Einerseits, weil es einen Bärenmarkt gibt und andererseits, weil man entnimmt. Und es sinkt dann eben aufgrund dieses doppelten Effekts im schlimmsten Fall auf eine Basis, aus der, wenn es dann später wieder hochgeht, und das tut es in den meisten Fällen, es sich allerdings von einer deutlich niedrigeren Basis nur erhebt oder ansteigt. Und das ist dann das Sequenzrisiko. Die Forschung zeigt, dass die ersten 5 Jahre nach Rentenbeginn oder die ersten 5 Jahre, nachdem man angewiesen ist auf diese Zahlung aus dem Vermögen, dass die einen überproportional großen Einfluss darauf haben, wie das langfristige Ergebnis am Ende wird. Wenn die ersten 3 bis 5 Jahre positiv verlaufen, nach Renteneintritt, dann wird das Portfolio sehr robust, fast unzerstörbar. Aber wenn die ersten Jahre hingegen negativ sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit des späteren Scheiterns deutlich an.
Also so ein bisschen Volatilität, wie wir es beispielsweise im vergangenen Jahr gesehen haben, das ist vermutlich nicht das, was Sie meinen, sondern schon eher eine bisschen längere Downphase, wo es dann auch mal den Kapitalmarkt dauerhaft ein bisschen weiter runterzieht und dann da gleichzeitig die Entnahme läuft, dann sind es ja zwei sich verstärkende Effekte, die dann praktisch aufeinander treffen. Ja. Aber dafür kommen die Kunden ja schließlich zu Ihnen und die Kundinnen, um sich da einen kompetenten Rat zu holen, wie man das vermeiden kann und wie man es ein bisschen schlauer macht.
Ja,
Was raten Sie denen?
also richtig. Also hier liegt jetzt natürlich unsere Aufgabe auch als Vermögensverwalter. Es ist nicht nur, dass man gemeinsam eine Entnahmerate festlegt, sondern es geht dann letzten Endes auch um eine Struktur, um gerade diese schwierigen Anfangsjahre abzufedern. Also man sollte Liquiditätsreserven großzügig planen. Man sollte schauen, dass man eine ausgewogene Allokation hat. Nicht zu wenig Aktien, aber auch nicht zu viele Aktien. Und man braucht natürlich vor allen Dingen die Bereitschaft, dass man bei Bedarf die Entsparrate, die Entnahmerate dann auch eben anpasst.
Also eigentlich eine gute Mischung aus langfristiger Planung und auf Sicht fahren. Also dass man so ein bisschen Luft drin hat, um anpassen zu können.
So eine tun, ohne das andere zu lassen, richtig.
Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir heute ein spannendes Thema gehabt und ich habe zumindest heute schon einiges mitnehmen können und wenn es nur das Sequenzrisiko war, ein neues Wort gelernt. Herr Ehring, ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke.
Vielen Dank.